Was machen Sie, wenn etwas nicht funktioniert? Aus, an. Klar. Ähnliche Geschichte hatten wir hier am letzten Dienstag. Am letzten Dienstag hat das WLAN nicht funktioniert. Und da ist Folgendes passiert. Die Vollzahl der Pastoren marschierte am Dienstagmorgen zum WLAN-Router. Der befindet sich da hinten in der Ecke. Und wir konnten nämlich keine Mails verschicken am Dienstagmorgen. So. Und unser Dialog sah grob zusammengefasst da vom WLAN-Router ungefähr so aus. Ja, mehr als aus und an kann ich nicht. Ja, ich auch nicht. Alles klar, gut. Aus, warten, 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 warten. An, warten, warten, warten. Funktioniert? Nee. Na gut, dann vertiefen wir uns halt in unsere Predigten. Haben wir gedacht. Und ich setze Sie gleich auf die Spur, setze uns gleich auf die Spur aller pastoraler Glaube in diesem Moment. Und alles Wollen hat nicht geholfen, diesen WLAN-Router zum Laufen zu bringen. Wir wollten so sehr Mails verschicken, aber es ging nicht. Wir hatten ja gute Intentionen und trotzdem war da ein Fehler im System, es hat nicht funktioniert. Und über einen Systemfehler im Menschen schreibt einer im Römerbrief, Römer Kapitel 7, Paulus, in den Versen 18 bis 20, da steht Folgendes. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Steckt viel drin in diesen drei Versen. Ganz psychologisch betrachtet könnte man sagen, das ist ja vielleicht eine Grunderfahrung, die Menschen machen. Wir nehmen uns irgendwas vor, gute Vorsätze, wollen Dinge tun und machen und umsetzen, uns was Gutes angewöhnen, vielleicht uns gut ernähren und so weiter. Und doch klappt es immer mal wieder nicht. Sie und ich, wir scheitern da vielleicht immer wieder dran. Ganz typisch ist ja immer da das Neujahr. Da nimmt man sich vor, alles anders zu machen. Manchmal sind es aber gar nicht Dinge, die wir uns vornehmen. Manchmal kommen wir auch einfach so in Situationen, da passiert irgendwas Peinliches oder sowas. Da passiert auch, was wir so eigentlich gar nicht wollten. Mal so eine ganz einfache Situation ist mir schon ein paar Mal passiert im Leben. Kennen Sie das? Wenn jemand so winkt und Sie denken, Sie sind gemeint, aber die Person hinter Ihnen ist eigentlich gemeint? Und manchmal, das ist jetzt eine ganz banale Situation, aber manchmal passiert es einfach, dass wir in so Situationen verstrickt werden, da wollen wir eigentlich gar nicht sein. Manchmal gelingt einfach was nicht. Ob wir es wollen oder nicht. Und wer jetzt rausfindet, warum der Mensch manche Sachen nicht schafft, der müsste doch ein Genie sein. Aber das eine Genie, das gibt es wohl nicht, denn es gibt tausende Ratgeber und Ratschläge, wie Menschen wohl zu Erfolg kommen würden, in denen es darum geht, sich gegen das eigene Scheitern zu stemmen und besser zu werden, erfolgreich zu werden. Paulus sagt jetzt hier aber eher was einen theologischen Einschlag hat. Hier geht es um eine theologische Wahrheit und Wirklichkeit. Und Paulus liefert eine Antwort darauf, warum Leben nicht gelingt. Und die Antwort lautet Sünde. Es ist aber ganz wichtig, richtig oder zumindest reflektiert über Sünde zu sprechen, weil im Sprechen über Sünde ist schon ganz viel Schaden entstanden, wenn falsch über Sünde gesprochen wurde. Und falsch über Sünde reden tut man dann, wenn man andere als Sünder anspricht und dabei lieblos handelt, dabei Beziehungen zerstört und beschädigt, Glauben beschädigt und wenn man Menschen Angst macht. Das wäre falsches Reden von Sünde. Und die Frage ist ganz einfach, aber wie denn dann? Wie dann über Sünde reden? Zuerst müssen wir die Frage klären, bei diesem Text, wer ist denn hier überhaupt gemeint? Sind wir gemeint? Sind Menschen gemeint, die glauben? Oder sind Menschen gemeint, die noch nicht glauben? Wen spricht denn Paulus hier eigentlich an? In diesem Zusammenhang von wollen und doch nicht schaffen? Ausleger meinen, es ist unklar, wer gemeint ist. Ich meine, das ist eine Grunderfahrung von Menschen, die auch dann nicht aufhört, wenn Menschen anfangen zu glauben an Jesus und Christ werden. Gerade dann tritt doch erst dieser Zwiespalt zutage von wollen und doch nicht schaffen. Ich habe auch ganz berühmte Theologen auf meiner Seite. Augustin meint das, Martin Luther meint das auch. Martin Luther führt sogar 12 Gründe an dafür. Ich sage Ihnen mal 2 davon. Martin Luther meint, hier ist der Mensch gemeint, der schon glaubt. Ganz einfach, Paulus schreibt das hier in der ersten Person Singular. Der schreibt von sich als einer, der glaubt. Das steht im Text. Also, hier ist ein glaubender Mensch gemeint. Und der zweite Grund, er redet von einem Kampf. Und kämpfen würde doch nur der, der schon an das Gute glaubt, der schon an Gott glaubt und weiß, was das Gute ist. Erst der würde doch anfangen, überhaupt diesen Kampf zu sehen zwischen dem Guten und dem Bösen. Der Mensch, der noch nicht glaubt, der sieht doch das Gute noch nicht, oder? Also bevor ein Mensch anfängt zu glauben, sieht er nur sich. Vielleicht erinnern Sie sich an die letzten Wochen, an den Pharisäer, der sich und seine guten Taten sieht, oder das Bild vom Auge, das nur sich selbst sieht. So ein Mensch sieht doch nur sich selbst, der sieht doch noch gar nicht diesen Zwiespalt zwischen Gut und Böse. Und Luther sagt das so, das ist ein kleiner Reim, wir sind hier und jetzt zwar Sünder, aber in der Hoffnung doch Gerechte, also Sünder in re, Sünder in der Sache, das Latein, aber Hoffende oder Gerechte oder Glaubende in spe. In spe, das kennen wir aus dem Alltagssprachgebrauch, wir reden so von einem Schwager in spe, das heißt in der Hoffnung, in der Hoffnung. Also Gerechte in der Hoffnung. Und Luther setzt noch einen drauf. Luther sagt, selbst ein Mensch, der glaubt, der gute Werke vollbringt, hat doch immer noch Sünde in diesen guten Werken. In jedem guten Werk, das Sie und ich vollbringen, steckt noch Sünde. Was heißt denn das? In jedem guten Werk, das Sie und ich vollbringen, steckt noch ein Stück Egoismus, ein Stück ich sehe mich selbst. In Komplimenten steckt vielleicht, ja, ich will auch ein Kompliment zurückbekommen. Oder wenn Sie sich die Frage stellen, wem helfe ich denn gerne? Helfe ich eher den Leuten, die ich mag, oder helfe ich den Leuten, die Hilfe brauchen? Jedes gute Werk, das darauf abzielt, dass Sie und ich was Gutes zurückbekommen, ist ein Werk, in dem steckt Sünde. Da steckt ein Fehler im System, der dafür sorgt, dass das geschieht. Und vielleicht kennen Sie das von Ihren Computern oder wir von unserem WLAN-Router. Wenn ein Fehler im System steckt, dann machen Sie eine Art Fehleranalyse oder eine Diagnose. Sie versuchen, sich auf den Weg zu machen und herauszufinden, ja, wo steckt denn der Fehler? Was ist denn der Fehler? Um dann zu fragen, wie kann ich den denn beheben? Und das machen wir heute auch. Wir machen eine Art Fehleranalyse, eine Fehlerdiagnose und gucken, was Paulus schreibt. Paulus sagt zuerst mal, die Sünde, die wohnt in meinem Fleisch. Die wohnt in ihrem, die wohnt in deinem Fleisch. Sünde ist nicht nur Anhäufung von falschen Taten oder schlechten und bösen Taten in ihrem Leben. Sünde ist ein Systemfehler. Das kommt von innen. Sünde passiert in mir. Es hat sich was eingeschlichen und das sorgt für Scheitern. Das nennen wir Grundsünde. Und aus so einer Grundsünde, aus dieser Grundsünde in ihnen entstehen Tatsünden. Und wenn die Sünde in mir und in ihnen, in dir wohnt, das heißt, die wohnt in allem. Die wohnt nicht irgendwo, nimmt sich da so ein Zimmer und so einen Teil, sondern die ist in allen Zimmern. Also auch in ihrem Wollen, in allem, was sie wollen, steckt Sünde. Paulus schlussfolgert jetzt, ja, wenn ich aber das gar nicht tue, sondern die Sünde in mir, die alles das Böse tut, dann bin das ja gar nicht mehr ich, der oder die da handelt. Dann wäre das ja die Sünde. Bin ich ja fein raus, oder? Ist doch eine gute Lösung. Aber sie wohnt eben nicht irgendwo, sondern sie wohnt in mir, in dir, in ihnen. Und deswegen ist es doch wichtig, zu wissen, was mit der Sünde ist und wie mit der Sünde umzugehen ist. Und das, was ich jetzt beschrieben habe, das ist der Stand der Dinge. Damit arbeiten wir sozusagen und machen uns auf den Weg, diesen Fehler zu suchen, wie damit umzugehen wäre. Also wir machen jetzt verschiedene Testläufe und gucken mal, ob das klappt danach. Ja, ob das danach irgendwie das Menschsein besser funktioniert, ob es danach gelingt. Und ein erster Test wäre, ich kann es ja jetzt einfach richtig wollen. Ich kann es einfach so richtig wollen, nicht mehr zu sündigen. Aber die Sünde, die wohnt ja in mir, die wohnt in meinem Fleisch. Das heißt, ich habe es schon gesagt, die wohnt auch in meinem und in deinem, in ihrem Wollen. die ist so wie, ich stelle mir das so vor, so wie Dreck und Staub, der sich so überall verteilt in einem Haus, in der Wohnung. Der setzt sich überall fest in allen Ritzen. Und so ist Sünde. Die steckt überall drin. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, denken Sie an ein Schiff. Ein Schiff ist erstmal ein Schiff, egal was da drin ist. Und das fährt vielleicht auf dem Meer, ist auf dem Meer unterwegs. Und wo das hinfährt, das macht einen Unterschied. Das ist die Frage, auf welchem Kurs ist das denn? Wenn da ein Fehler im System ist, bei einem Schiff und beim zweiten nicht, dann ist es beides erstmal ein Schiff, aber die sind auf einem unterschiedlichen Kurs. Die sind auf einem unterschiedlichen Kurs und der Kurs entscheidet doch am Ende. Und wenn da ein Fehler im System ist, in dieser Kommandobrücke, da wo das Wollen sozusagen regiert und das Wollen darüber entscheidet, wo das Schiff hinfährt, wenn da ein Fehler drin steckt, dann ist das ganze Schiff vielleicht dem Untergang geweiht, im wahrsten Sinne. Also, Sünde steckt überall drin und steckt auch im Wollen. Das heißt, es einfach so richtig zu wollen, nicht zu sündigen, funktioniert nicht. Gerade im Wollen steckt doch die Sünde. Da, wo Christen gesagt oder Menschen gesagt wird, du musst es jetzt einfach wollen, dies und das nicht mehr zu tun, gerade da funktioniert es nicht. Mit Wollen ist Sünde nicht besiegt. Also der Testlauf gescheitert. Leben als Christ heißt nicht, Sünde ist da so 50% da und 50% gerecht und man muss das so nach und nach aus dem Leben rausdrängen bis so 80-20 und 90-10 und dann irgendwann am Ende des Lebens klappt es vielleicht alles ein bisschen besser und die Sünde ist besiegt. Beim besten Willen nicht. Paulus hat aber jetzt einen schönen Ausweg gefunden, indem er sagt, naja, ich handle ja gar nicht, sondern die Sünde in mir. Ich handle ja gar nicht, sondern die Sünde in mir. Paulus schreibt im selben Kapitel nämlich Folgendes: Mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Es hängt an, denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Der andere Testlauf wäre sozusagen, es ist ja ganz egal, was ich mache, weil es liegt ja nicht an mir. Es liegt doch an der Sünde in mir. Ich muss ja gar nichts wollen und nichts tun. Funktioniert das? Auch das funktioniert nicht, denn die Sünde, die wohnt ja in ihnen. Es ist ihre Sünde, es ist deine Sünde. Es ist nicht die Sünde von irgendwem. Das ist nicht nach dem Motto, ach, man kann ja gar nicht anders. Nee, sie können nicht anders, du kannst nicht anders, ich kann nicht anders. Das bedeutet Verantwortung. Paulus sagt, die Sünde, das ist meine Sünde. Die Sünde, das ist deine Sünde und nicht die von irgendwem. Und denken Sie an das Bild von dem Schiff. Wenn jetzt das Schiff irgendwo aufläuft oder untergeht, dann ist das völlig egal, warum. Das ist dann völlig egal, ob das der Fehler vielleicht vom Kapitän kam, von irgendwem anders, wo der Fehler im System war. Das ist ganz egal. Entscheidend ist, das Schiff ist aufgelaufen. Und das steht im selben Abschnitt über die Sünde. Da steht ein Vers, der heißt so: Denn der Sünde sollt es der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Sünde sollt es der Tod. Also am Ende ist egal, woher der Fehler kommt. Entscheidend ist, der ist da. Und die Frage ist, woher kommt Hilfe? Woher kommt denn Hilfe, wenn die Sünde in mir wohnt? Wenn ich sie nicht mit meinem Wollen besiegen kann, es aber trotzdem auch meine Sünde ist. Woher kommt mir Hilfe? Ich fasse das ein wenig zusammen. Paulus stellt auf jeden Fall fest, ein Leben ohne die Realität der Sünde ist nicht denkbar. Solange sie hier leben, bis zu ihrem letzten Atemzug, ist das nicht denkbar. Und der Sünde, der sind sie von Anfang an in ihrem Leben ausgeliefert, rein strukturell. Jeder von ihnen und von uns erlebt doch schon von Kindesbeinen an auch Lieblosigkeiten, Momente, in denen Liebe scheitert, in denen Beziehungen scheitern und das weckt vielleicht Ängste. Ängste, nicht mehr geliebt zu werden. Und dann entstehen Leben, in denen versucht wird, vielleicht diese Angst den Rest eines Lebens in Schach zu halten und den Rest eines Lebens dafür zu kämpfen, geliebt zu werden. Und das ist oft ein egoistischer Kampf. Ich will geliebt werden. Das führt selbst im Verhalten zu Lieblosigkeiten. Obwohl ich einfach nur geliebt werden will, verhalte ich mich lieblos gegenüber anderen, weil ich Angst habe. Das geschieht von Kindesbeinen an. Und zum anderen steckt die Sünde mitten im Personsein drin, könnte man sagen, mitten im Wollen, in dem, was sie ausmacht, da steckt Sünde drin. Sünde kommt aus dem Inneren. Und vielleicht kennen Sie diese Gedanken oder haben schon mal davon gehört, dass überlegt wurde, ab wann wird denn etwas zur Sünde? Schon beim Gedanken oder erst, wenn was zur Tat wird? Und dann haben manche Christen schon mal versucht, so zu unterscheiden, ab welchem Punkt etwas zur Sünde wird. Das funktioniert aber nicht, weil Paulus sagt, die Sünde, die wohnt in dir und in mir. Jeder böse Gedanke ist Sünde. Weil jeder böse Gedanke daher kommt, dass sie Sünder sind. Das ist egal, ob das zur Tat führt oder nicht. All das, was geschieht, verweist darauf und zeigt ihnen und mir, ich bin Sünder, sie sind Sünder. Das ist egal, bis wohin das geht. Aber verstehen Sie es nicht falsch, es ist nicht egal, was passiert und was getan wird. Aber auch die bösen Gedanken verweisen darauf, sie sind Sünder, weil sie gar nicht anders können. Die Sünde wohnt in ihnen, sagt Paulus, die wohnt in ihnen. Paulus sagt in dem Abschnitt auch was über das Gesetz. Wozu hilft das denn? Das Gesetz, ein Gesetz, schreibt Dinge vor, die getan werden sollten. Und indem wir daran scheitern, erkennen wir, ich bin Sünder. Und ich bin Sünder heißt nichts anderes als, ich brauche Erlösung. Ich brauche jemanden, der mich aus dieser Situation befreit. Weil ich kann es nicht. Selbst mein Wille, selbst mein guter Wille muss erlöst werden, ist erlösungsbedürftig. Und das ist doch die größte Versuchung, in der sich auch Menschen befinden, die schon glauben. Der Versuch, sich immer wieder doch auch mit dem eigenen Willen erlösen zu wollen. Doch selbst noch ein bisschen was dazuzugeben. In den Worten von Paulus gesprochen, Sie und ich, wir können so sehr Freude haben, am inwendigen Menschen, dem Gesetz Gottes zu dienen. Wir können so sehr Freude daran haben. Und das ist gut. Und doch kommt doch hier und da Scheitern, das sich einschleicht. Es geht nicht anders. Und wer meint, als Christ oder als Mensch, diese Sünde mit dem eigenen Willen besiegen zu wollen, der meint, er kann das, was Gott kann. Und das ist Sünde. Das haben Sie gehört beim Turmbau zu Babel. Das ist Sünde, wie Gott sein zu wollen. Und das können zu wollen, was Gott kann. Wie gehen wir jetzt denn miteinander um, nachdem wir das gehört haben? Jetzt haben wir gehört, die Sünde, die steckt in uns. Und wir können uns gar nicht selbst davon befreien. Weil wir müssen irgendwie miteinander umgehen als fehlbare Menschen. Sie kennen das, wenn jemand in ihrem Umfeld vielleicht Fehler gemacht hat, wie gehen sie mit dem um? Oder wie sind Menschen in ihrem Leben mit ihnen umgegangen, nachdem sie Fehler gemacht haben? Ich denke, ein guter Umgang ist auf keinen Fall einer, in dem man anderen Menschen ihre Sünde zum Vorwurf macht. Den das zum Vorwurf macht, dass es jemand nicht geschafft hat, sich an das Gesetz Gottes zu halten, denn sie haben es doch auch schon mal nicht geschafft, oder? Das Scheitern an Gesetzen, das geschieht zwangsweise und immer wieder. Und Paulus gewinnt dem Ganzen jetzt was Positives ab. Paulus sagt, das bedeutet doch, Sie und ich, wir alle, wir brauchen einen Erlöser. Wir sind darin, haben darin Gemeinschaft oder haben darin was Gemeinsames gefunden, dass wir alle einen Erlöser brauchen. Paulus sagt am Ende von Kapitel 7, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und zwar nicht ich, nicht mal ansatzweise ich. Das heißt, wenn wir miteinander und übereinander von Sünde reden, dann kann das kein Gespräch sein, in dem wir uns gegenseitig unser Versagen zum Vorwurf machen. In dem Menschen sich gegenseitig ihre Fehler an den Kopf werfen. Selbst Gott klagt nicht an. Gott rettet, Gott hilft. Wieso sollten wir Menschen klagen, wo Gott nicht klagt? Die Sünde wohnt in dir, sagt die Heilige Schrift. Also gehört Sündersein zum Menschsein dazu. Menschsein heißt Sündersein. Wer also den anderen Menschen ihre Sünde zum Vorwurf macht, der macht Menschen ihr Menschsein zum Vorwurf. Der sagt, es ist schlecht, dass du Mensch bist. Das wäre dieselbe Aussage. Von Sünde zu reden aus der Sicht des Evangeliums heißt einfach zu sagen, ich verstehe dich in deinem Scheitern, ich verstehe, dass Dinge nicht gut laufen. Ich bin selbst auch schon gescheitert. Wir brauchen beide Erlösung. Wir brauchen beide Erlösung. Reden von Sünde zeigt immer auf Gott. Wer von Sünde redet, redet von Erlösung und redet von Gott. Wer aber von Sünde redet und nicht dabei über Gott redet, der reduziert Menschen einfach auf ihr Versagen. Der macht die klein, der sagt, du bist ein schlechter Mensch, dass du was falsch gemacht hast. Erst wer von Gott und von Erlösung redet, der redet wirklich von Sünde. Alle anderen reden einfach von Moral und von, das macht man aber nicht. Das macht man aber nicht. Erst wer anfängt, von Gott zu reden und von, ich brauche Erlösung, der hat wirklich verstanden, was Sünde ist. Also, wenn wir von Sünde reden, darf das nicht rausreißen aus Beziehung, nicht isolieren von Beziehung, nach dem Motto, jetzt will Gott aber weniger mit dir zu tun haben. Nein, reden von Sünde verweist immer auf den, der Erlösung geben kann. Und der größte Ausdruck von Sünde ist der des selbstgerechten Pharisäers letzte Woche. Der sagt, was ich alles kann und was ich alles nicht falsch mache, der lobt nicht Gott für seine Größe und Gnade, der lobt sich selbst vor Gott für seine Größe. Wie groß ich bin. Aber richtig von Sünde zu reden wäre zu sagen, der Zöllner da drüben und ich, wir sind beide Sünder und wir brauchen beide gleichermaßen Erlösung. Und verstehen Sie das nicht falsch, manchmal laden Menschen in ihrem Leben auch so große Schuld auf sich, da ist ein gemeinsamer Lebensweg vielleicht nicht mehr möglich. Das heißt nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Auf keinen Fall. Das heißt aber, Sie und ich, wir brauchen alle Erlösung. Und das ist eine Gemeinsamkeit, dass wir alle Erlösung brauchen und kein Mittel, in dem wir anfangen, aufeinander herabzuschauen oder so. Das ist was Gemeinsames, das vereint uns. Deswegen sind wir hier und haben Gemeinschaft, sind eins in Christus, weil wir alle Erlösung brauchen. Und jetzt ganz praktisch, die Geschichte vom Sündenfall von wollen und doch nicht können in unserem Leben, in aller Tragik heißt, dass Sie und ich keine Beziehung mehr leben können, in Liebe, in Vertrautheit und in Treue. Stattdessen nur noch so, dass alle Beziehungen immer wieder abbrechen. Entweder schon in diesem Leben, aber spätestens mit dem Tod. Warum? Das ist eben schon angerissen. Sünde heißt, dass wir aus der Angst, nicht mehr geliebt zu werden, uns so egoistisch verhalten, dass wir nicht mehr geliebt werden. Sünde heißt, dass wir aus der Angst, nicht mehr geliebt zu werden, anfangen, so große Egoisten zu werden, dass wir auch nicht mehr liebenswert sind. Und das führt zum Beziehungsabbruch. Und die Macht des Todes und der Sünde ist, dass in dem Moment, in dem wir sterben, endgültig von niemandem mehr geliebt werden können. Und aus Angst davor, dass das schon jetzt passiert, dass wir nicht mehr geliebt werden, fangen wir an, Egoisten zu werden. Und so zu verhalten, dass Menschen anfangen, uns doch noch zu lieben. Sie und ich, wir leben ein Leben, in dem wir damit beschäftigt sind, uns so zu verhalten, dass wir geliebt werden von anderen. Und genau dieser Egoismus führt in den Beziehungsabbruch und in das nicht mehr geliebt werden. Und das ist tragisch, oder? Was eine elende Situation. Ich elender Mensch, wer erlöst mich aus diesem Leib des Todes? Wir leben in einer Welt, in der Menschen um jeden Preis geliebt werden wollen und genau dieser Egoismus zerstört Liebe. Was für eine tragische Geschichte. Zwei Menschen, die einen Lebensweg miteinander beginnen, wollen einfach nur geliebt werden und trennen sich, weil sie es nicht schaffen, sich zu lieben. Das ist tragisch. Das ist die Hölle auf Erden. Zwei, die lieben wollen, schaffen es nicht. Das ist die Tragik dieser Welt und das ist die Macht der Sünde. Wer erlöst mich aus diesem Leib des Todes? Das führt doch in Widerspruch mit uns selbst. Paulus sagt hier, diese Sünde, die in mir wohnt, die lässt mich so leben, dass ich nicht das bekomme, was ich will. Im Gegenteil. Und ich schaffe es auch nicht, anderen das zu geben, was sie brauchen, nämlich Liebe. Also sie werden in eine Welt geboren, in der sie anfangen, Beziehungen aufzubauen. Beziehungen zu leben. Und doch ist ihr ganzes Leben lang schon klar, egal wie sehr sie sich anstrengen, egal wie sehr sie es wollen, diese Beziehungen werden mit dem Tod abreißen. Egal wie sehr sie sich angestrengt haben. Und das ist tragisch, nicht, dass biologisches Leben zu Ende geht, sondern dass Beziehung und dass Liebe zu Ende geht. Und das ist eine elende Situation. Und wissen Sie, was die elendste Situation unter allen wäre? Wenn auch die Beziehung zu Gott ein Leben lang abgerissen wäre. Das wäre das Schlimmste, was einem menschlichen Leben je passieren kann. Jede Sekunde in ihrem Leben ohne Jesus ist eine verlorene Sekunde, ist eine, in der sie nicht erlöst sind. Aber jede Sekunde in ihrem Leben mit Jesus ist eine erlöste Sekunde, eine, in der sie wahre und echte Liebe erleben, die nie abreißt, selbst nicht mit dem Tod. Wer erlöst mich aus dieser elenden Situation? Wer ist in der Lage, mich mit einer Liebe zu lieben, die niemals abreißt, die nie zu Ende geht, die mir gilt, auch wenn ich sie nicht verdiene? Jesus. Die Fehleranalyse hat ergeben, das System, das ist vollständig befallen und das crasht immer wieder. Wenn sie versuchen, sich selbst zu erlösen. Die Fehleranalyse hat ergeben, wir, ich, sie und du kannst dich nur erlösen lassen. Du kannst dich nur erlösen lassen und dir Liebe schenken lassen. Das Einzige, was hilft, ist ein Neustart. Ein Neustart. Wir sind Sünder, egal wie sehr wir es sein wollen. Erlösen kann nur Jesus. Und in einem Leben mit ihm gibt es hier schon immer wieder die Möglichkeit zu einem Neustart. Die Möglichkeit, sich einfach lieben zu lassen. Nach Versagen kommt Neustart, nach Egoismus kommt immer die Liebe Jesu. Amen.